Also ich bin auch durch meine persönliche Krise gegangen, ja. Also ich habe diese Gemeinschaft verlassen. Ich bin Diözesanpriester jetzt und eben war damals in der Hinterbrühl auch schon tätig, hier in der Diözese in Ebersdorf und Weidelsdorf, kannte schon den Wiener Süden gut, hatte hier viele freundschaftliche Kontakte und Beziehungen und bin jetzt dann eben gewechselt in die Erzdiözese Wien und seit anderthalb Jahren hier gleich in der Nähe Pfarrer und freue mich jetzt mit Ihnen austauschen zu dürfen über ein Thema, wie gesagt, das uns alle betrifft. Um Krisen kommt man nicht drum herum, sie haben auch ihre Bedeutung, das werden wir jetzt ja etwas näher betrachten und gerade eben natürlich als Theologe und Seelsorger interessiert mich vor allem, was sind unsere christlichen Ressourcen, um Krisen eben zu bewältigen, um Krisen tiefer zu verstehen und da möchte ich einfach einige Anregungen zu geben. Ich dachte, das Erste, das uns interessieren könnte, wäre einfach nochmal zu schauen, das Wort Krise kommt ja aus dem griechischen Krisis und hat eine ganz besondere Bedeutung. Eben dieses griechische Wort beinhaltet vor allem den Gedanken, die Idee von Unterscheidung und Entscheidung. Also das, bei jeder Krise geht es ganz wesentlich darum, etwas genauer hinzuschauen, etwas zu unterscheiden und dann zu einer neuen, tieferen Entscheidung zu kommen, auf einem Grund, der vielleicht solider trägt, als das, was man bis dahin erlebt hat. Man könnte dann auch ins Chinesische schauen, weil da ist es ja interessant, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, dass dieses Wort Krise eben viel Verwandtschaft hat mit einem anderen Wort, das ist Chance. Also da in diesem Gedanken, in dieser Gedankenwelt wird Krise verbunden mit einer Chance für einen Neuanfang, für etwas Neues. Und natürlich bergen Krisen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Und nur um das nochmal klarzustellen, hier geht es natürlich nicht um die kleine Krise jetzt am frühen Morgen, die ich habe, wenn keine Zahnpasta mehr im Haus ist, ne? Also diese, sondern es soll ja um Lebenskrisen, also um irgendwie schwerwiegendere Fragen gehen. Und wodurch werden solche Krisen ausgelöst? Natürlich gibt es da eine ganze Vielfalt von Gründen, aber es ist nicht unbedingt immer etwas Negatives. Es sind auch einfach Lebensübergänge, zum Beispiel, die wir alle durchmachen. Der Übergang von der Kindheit in die Jugend, in die Pubertät, von der Jugend zum Erwachsenenwerden, dann eben die Pubertät, dann eben von der Jugend zum Erwachsenwerden, am Beginn einer Partnerschaft, in der Lebensmitte, im Alter und schließlich an der Schwelle des Todes. Also in unserem Kontext ist wohl die Krise der Lebensmitte und jene des Alterns besonders relevant. Und exemplarisch möchte ich jetzt einfach ein bisschen auf diese Krise der Lebensmitte eingehen, weil vielleicht anhand dieser Krise gewisse Dinge deutlich werden können, die uns auch, die übertragbar sind auf jede Form von Krise. Also inwiefern Krisen Chancen sind und uns Aufgaben stellen. Also zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, ich bin da noch ein bisschen gerade drin, ne? Dann geraten eben viele Männer in eine tiefe Lebenskrise. Der Diplompsychologe Rolf Merkle hat gut beschrieben, wie sich die Midlife-Crisis in den Gedanken, Gefühlen und dem Verhalten äußert. Gedanken von Männern in der Midlife-Crisis sind, soll das schon alles gewesen sein? Was kommt jetzt noch? Was bleibt mir noch? Ich ersticke in Routine und Zwängen, ich will frei sein, ich will endlich fühlen, dass ich noch lebe, ich brauche Abenteuer, ich hätte mein Leben anders leben sollen. Ich habe alles erreicht, was soll jetzt Großes noch kommen? Wer bin ich eigentlich? Es ist alles so öde. Meine besten Jahre sind vorbei. Wie viele Jahre bleiben mir noch? Habe ich das Leben und seine Möglichkeiten voll ausgekostet? Mit mir geht es nur noch bergab. In meiner Partnerschaft ist das Prickeln schon lange vorbei. Wie schön könnte es sein, wenn... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Zum Altwerden habe ich später noch Zeit, jetzt will ich leben. Das könnten so Gedanken sein, verbunden mit Gefühlen wie Gereiztheit, Unzufriedenheit, Wut, Trauer, Angst vor der Zukunft, innere Leere. Und das kann bis hingehen zu gewissen Verhaltensweisen, wie Rebellion gegen Zwänge und Einengung, Kündigung der Arbeitsstelle, Trennung von der Partnerin, Rückzug, Abenteuer, Ausbruch aus alten Rollen und Verhaltensmustern, neue Hobbys und Interessen, neue Partnerin, neuer jugendlicher Kleidungsstil, Sportwagen, sich und anderen beweisen wollen, dass man noch jung ist. Also, worin besteht die Herausforderung dieser Krise, die Aufgabe, die sie uns stellt? Es geht um den Übergang von einer extrovertierten Haltung, und das ist später beim Altern noch eine Stufe mehr, wo man merkt, man ist immer mehr irgendwo eingeschränkt in gewissen Möglichkeiten. Es geht also um den Übergang von einer extrovertierten Haltung, die mir erlaubt hat, mit der Energie eines jungen Mannes vieles aufzubauen und gewisse Lebensziele zu erreichen, zum Beispiel eine Partnerschaft, das Großziehen von Kindern, der Hausbau, bestimmte berufliche Ziele, hin zu einer mehr innerlichen Lebenshaltung, die ich vorher nicht kannte, beziehungsweise als weiblich gemieden und umgangen habe. Das kann hingehen bis zu gewissen religiösen, ne? Orientierungen, auch wo ich sage, erstmal was für Frauen oder so. Ne? Ja. Wie gehe ich mit den äußeren Widerständen um? Man kommt beruflich nicht mehr weiter, die Partnerschaft erschöpft sich in Routine, kriselt oder die Partnerin trennt sich, die Eltern werden pflegebedürftig oder sterben, im Freundeskreis treten erste ernsthafte Erkrankungen auf, manche Ziele können nicht mehr erreicht werden. Rebelliere ich dagegen oder akzeptiere ich langsam die Einladung zu so wichtigen Lebenshaltungen wie Hingabe, sich überlassen, loslassen, von gewissen Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, auch durch ein äußeres Tun, Auseinandersetzung mit und Annahme der eigenen Endlichkeit und dem eigenen Sterben. Der evangelische Männerseelsorger Manfred Gerland warnt, Männer, die die Chance der Krise in der Lebensmitte nicht nutzen und die zweite Lebenshälfte mit der gleichen extrovertierten Haltung und Energie bewältigen wollen wie die erste, bleiben in ihrer psychischen und geistlichen Entwicklung stecken und sind gesundheitlich höchst gefährdet. Also darin besteht eben das Risiko dieser spezifischen Krise. Die Chance aber in einer größeren Selbst- und Gotteserkenntnis und wahrhaftigerer und stärkerer Liebe. Der Weg dahin führt über die unangenehme Konfrontation mit eigenen Grenzen, ja Schattenseiten, die integriert werden müssen, um zu wahrhaftiger Liebe und Barmherzigkeit zu gelangen. Gut. Ich denke, wir können bei Krisen immer denken an dieses schöne Wort von Jesus am Ende der Bergpredigt, wo er dieses Bild gebraucht von den Wassermassen, die herabströmen, ne, dieser Wolkenbruch, der kommt und diese Flut, die dann ans Lebenshaus prallt und die dann zeigt, auf welchem Fundament ist es gebaut, eben auf Fels oder auf Sand. Und also so oder so in unserem Leben gibt es immer diese Wolkenbrüche, dieses gestoßen werden und erschüttert werden. Aber dieses Wort Jesu in der Bergpredigt zeigt uns schon, dass es im Letzten darum geht, aufzudecken, auf welchem Fundament steht mein Leben. Und das sehen wir ganz deutlich, wenn es zum Beispiel Thema Gesundheit. Heute sagt man immer so gerne Hauptsache Gesundheit und so. Und man, selbst in christlichen Kreisen hört man das immer wieder. Natürlich. Aber wenn man denn, natürlich ist die Gesundheit ein großes Gut. Hervorragend. Ne, es ist toll, aber es kann nicht das Kriterium für ein geglücktes Leben sein. Sondern, und was macht man denn dann im Augenblick, ne, wenn eben Krankheit kommt? Das merken wir ja schon vielleicht, wenn eine Grippe kommt, ich zumindest, werde dann schon unruhig und flehe zum Herrn, nein Herr, ich möchte doch noch so viel tun, und für dich natürlich, und sowas anzunehmen. Es ist ja schon eine kleine Krise, aber andere haben ja viel größere, denn irgendwie eine schwere Krankheit oder Behinderung, auch die auf Dauer etwas einschränkt und belastet. Aber natürlich merkt man, dass denn dieser Wert, den man so hoch gesetzt hat, vielleicht höher über alles, dass das was erschüttert wird. Aber im Letzten, um uns zu zeigen, es ist kein letzter Wert, ne, sondern du kannst zu einem geglückten Leben kommen, auch durch Krankheit und Behinderung hindurch. Nur ein Beispiel. Ne? Wir könnten an anderes denken auch. Erfolg, Ansehen, ne? Und alles, was natürlich Werte sind, was in sich ja etwas Gutes ist, aber eben nicht absolute Werte. Und dieses Absolute liegt eher in etwas anderem. Da geht es eben um Freundschaft, um Liebe und natürlich um sinnvolle Tätigkeit auch. Aber ich möchte jetzt nochmal zu einem Extremfall von Krise kommen. Das ist eben dann, wenn man vielleicht Krise nicht gut bewältigt und es zu einem Scheitern kommt. Das wäre jetzt in dem Bild Jesu gesprochen, dann, wenn die Wassermassen ranstürmen, das Haus zusammenfällt. Interessanterweise in Wikipedia, wenn man unter Scheitern nachschaut, findet man eine schöne, bildhafte Illustration zum Scheitern, nämlich in der Schiffsfahrt heißt Scheitern, wenn das Schiff zerschellt, also wenn es wirklich auseinanderbricht, im Gegensatz zur Situation, wo dieses Schiff noch strandet irgendwo, vielleicht ganz bleibt, dann wieder in Gang gebracht werden kann. Aber es gibt eben auch manche Situationen in unserem Leben, wo etwas zusammenbricht und unwiederbringlich ist. Und das meint dieses Schiff, das zerschellt, das nicht wieder in Fahrt gebracht werden kann. Und da eine Beziehung, die zerbricht, obwohl man sich das Ja-Wort gegeben hat zum Beispiel und das auch sehr ernst gemeint hat, und das ist unwiederbringlich. Es gibt eigentlich keine Aussicht, dass das wieder aufgenommen werden kann. Genau. Und wie können wir jetzt natürlich dem Scheitern vorbeugen, ist die eine Frage. Und wie gehen wir denn um, wenn dieses Scheitern eintritt? Und zu diesem Scheitern vorbeugen, also da geht es jetzt um Hilfen zur guten Krisenbewältigung, kann man natürlich das auf verschiedenen Ebenen angehen. Was sind so die Hilfen im Augenblick der Krisen, die uns helfen, gut da durchzugehen? Zunächst einmal muss man sehen, die Krisen haben ja verschiedenste Phasen. Das scheint mir wichtig zu sein, wenn man sich das nochmals vor Augen zu halten. Die Psychologen sprechen vor allem von vier Phasen, durch die man zwangsläufig einfach irgendwie hindurchgeht, auch wenn sie unterschiedlich kurz sind und je nach Person und Situation auch anders ablaufen. Aber es ist gut, sich sagen zu können, es ist normal, dass ich jetzt diese Phasen durchlebe. Und die erste ist eben die, dass ich erstmal so in einer Art Schockzustand bin, in dem sich ein starker Widerstand gegen Veränderung bemerkbar macht. Das merken wir auch, wir haben gerade am Tisch gesprochen von der diözesanen Strukturreform, wenn Pfarren zusammengelegt werden, jetzt im katholischen Bereich ist das so ein großes Thema hier in der Erzdiözese Wien, natürlich gibt es dann erstmal einen ganz großen Widerstand gegen Veränderung und man möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist ja auch irgendwie normal. Wir sind ja, es ist in unserer Natur infiltriert eine gewisse Trägheit der Masse, die möchte einfach, dass alles so bleibt. Aber die Krise, da geht es ja gerade darum, dass nicht alles so bleibt, dass etwas sich verändert, im Letzten zum Positiven. Aber es ist natürlich erstmal in uns dieser Widerstand und das geht bis hin dazu, dass man nicht wahrhaben will, dass man das sogar extrem leugnen kann, dass da jetzt etwas, eine Krise kommt, etwas, wo es um neue Entscheidungen geht, um Veränderung, und man sich erst diese Phase überwindet, wenn man dieses Leugnen gar nicht mehr möglich ist, weil man sich einfach jetzt sieht, man muss sich der Realität stellen. Die Krankheit, der Krebs ist da, keine Ahnung, oder ich kann mich noch so innerlich dagegen wehren, ich muss jetzt mit dieser Realität leben, oder eben wir müssen in den Diözesen sehen, uns dieser Realität stellen, dass wir nicht in so kleinen Gemeinden da zusammen allein jeder so für sich wirtschaften kann, sondern dass wir auch in größeren Zusammenhängen denken und funktionieren müssen. Und natürlich ist dann diese zweite Phase nochmal besonders unangenehm, weil dann gewisse Emotionen hochkommen, die sehr unangenehm sind, ne, die man auch als chaotische Emotionen bezeichnen kann. Wir fühlen uns machtlos, hadern mit dem Schicksal, verspüren Ängste, ein Thema gerade bei Männern, was oft verdrängt wird. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, wie wichtig das ist, Emotionen nicht zu verdrängen, sondern sie wahrzunehmen und zuzulassen. Also wir verspüren Ängste, Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit, Wut oder Selbstzweifel. Und wie geht man mit solchen Emotionen um? Also für uns als Christen ist es ganz wichtig, wir brauchen keine Angst zu haben vor jeglicher Realität, weil wir wissen, Gott ist in diese Realität, in diese Welt gekommen und durch die Realität kommt Gott zu uns, auch durch alles Unangenehme. Das besagt ja insbesondere die Botschaft vom Kreuz. Dass Gott ist hineingestiegen, ne? Auch in das Leiden und Scheitern, wie wir das nachher noch sehen werden. Jesus ist hineingegangen. Und durch alles hindurch begegnet uns Gott. Deswegen müssen wir keine Angst haben vor der Realität und können sie anschauen und auf uns zukommen lassen. Und das gilt auch erstmal für diese innere Welt in uns, diese Realität auch von negativen Emotionen zum Beispiel. Also ich persönlich bin sehr geprägt vom Jesuitischen, Ignatius von Loyola und so. Und dort wird Ignatius von Loyola sagt, Gott in allem suchen und finden. Das ist eine Spiritualität, die sehr realistisch ist, die immer von der Realität ausgeht. Das heißt, ich muss jetzt, das religiöse Leben ist nicht ein Leben in einer Sonderwelt, in einer Parallelwelt sozusagen, sondern Gott, das ist ja die frohe Botschaft, er ist mitten in dieser Welt und durch diese Welt, die er so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn da hineinschickt, der kommt ja auf uns zu. Und das ist auch unsere innere Welt der Emotionen. Wir müssen keine Angst haben, uns dem zu stellen, sondern die wirkliche Freiheit erlangen wir dann, wenn wir die Emotionen einfach mal zulassen, sie an uns herankommen lassen, sie wahrnehmen, ohne uns von ihnen treiben zu lassen. Und das ist eben die große Kunst, dass wir nicht sofort uns sozusagen von diesen Emotionen ein Handeln diktieren lassen, sondern dass wir sie wahrnehmen, ohne diesem Handlungsimpuls, der in jeder Emotion ist, gleich mal erstmal nachzugehen. Und in dem Maße, wie man das innerlich übt, diese innere Arbeit tut, gewinnt man Abstand und innere Freiheit. Das ist etwas ganz Wesentliches in dieser Phase. Und dann kommt nämlich diese dritte Phase, da geht es um Neuorientierung. Wir beginnen nach Lösungsmöglichkeiten und Auswegen Ausschau zu halten. Und wenn wir das so handhaben, wie ich das gerade beschrieben habe, dann haben wir diese Freiheit, wirklich Entscheidungen jetzt zu treffen, um die es ja in der Krise geht, für neue Ansätze, die nicht überall sind. Das ist ja die Gefahr zum Beispiel. Natürlich kann ich auch als Geweihter oder Sie als Ehemänner, ist ganz normal, ich kenne das aus der Seelsorge, ich bin selten einem Ehemann begegnet, der nicht irgendwann mal in eine andere Frau, also in seine eigene auch mal verliebt war. Ja, oder da Gefühle des Verliebtseins kennengelernt hat. Ja, also das ist etwas ganz Normales, erlebe ich als Priester auch. Aber das heißt ja nicht, dass ich diesem Impuls nachgehen muss. Ne? Sondern das ist ja das, ich nehme das wahr, ja, das ist jetzt in mir, halt das versucht, das Jesus hinzuhalten. Und aber okay. Sie verstehen, es geht darum, wahrnehmen und dann diese innere Freiheit zu gewinnen, auch durch dieses Zulassen, Wahrnehmen, Anschauen, nicht wegschauen, nicht versuchen, das jetzt durch Willensanstrengung, jetzt Selbstbeherrschung, das ist der Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und der Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung ist natürlich etwas, was uns sehr empfohlen ist, aber das geht sehr stark vom Willen aus, wo ich versuche, durch den Willen etwas zu diktieren. Und dieses Diktat gegenüber Emotionen, die sehr stark sein können, ist oft sehr schwer durchzusetzen. Ne? Sondern Und das kann auch zu einem etwas sehr Krampfhaften werden, ne, wo man denn auch, indem man eigentlich genau das Gegenteil, in der Psychologie kennt man das auch, wo man denn genau das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich, worauf man gerade auswirkt, einwirkt. Also, jetzt geht es darum, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Nicht jetzt so einem, meinetwegen, wie gesagt, in dem Beispiel Liebesgefühl für eine andere Frau, plötzlich verlasse ich meine Partnerin, denke gar nicht über die ganzen Folgen mehr nach, oder ich bin Leuten begegnet, ne, auch die sich noch nie Gedanken gemacht haben, was ist jetzt eigentlich mit dem Partner geworden oder mit den Kindern, da, wo ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt zu jemand anders zu ziehen, mit jemand anders zu leben. Also ich war selber überrascht, aber die Person war auch überrascht, als ich ihr diese Frage gestellt habe. Die Frage hatte sie sich nie gestellt, aber es ist ja unglaublich, ne? Auch das noch nicht mal bedacht zu haben, was mein Handeln für Konsequenzen hat auf die, für die anderen. Ne? Also Ignatius von Loyola sagt eben in Krisensituationen, in Situationen der Trostlosigkeit, auch wo man sehr irgendwie durcheinander ist, soll man eben keine überstürzten Entscheidungen treffen, keine Entscheidungen treffen, sondern erstmal abwarten, bis man wieder in einem ruhigeren Fahrwasser ist. Und dafür hilft natürlich sehr, wenn man sich in solchen Phasen einem Seelsorger anvertraut, manchmal auch einer psychologischen Betreuung, um gewisse innerliche Dinge in den Griff zu bekommen, ein heikles Thema für uns Männer, die wir immer alles gerne allein in unserer Ecke, in unserer Höhle, ne, klären und regeln wollen. Aber das ist auch ein Mangel an Demut. Ne? Und genau um dieses Thema geht es im Letzten. Ne? Es geht um eine Demut und auch zu lernen im Leben, ich muss mir helfen lassen. Ich bin abhängig auch von anderen und im Letzten von Gott. Und vielleicht möchte ich, gut, die vierte Phase, um das nur zu vervollständigen, ist eben, dass man dann zu einem neuen Gleichgewicht kommt, da wo wir die neue Situation akzeptieren und erkennen vielleicht sogar, dass diese Lebenskrise auch ihre Gutes hatte. Aber ich möchte jetzt vielleicht mal zu diesem Punkt kommen, weil das auch wichtig ist und uns sehr stark bereichern kann aus dieser christlichen Perspektive, dass im Letzten es in allen Krisen, auch unserem Scheitern, darum geht, dass innerlich etwas in uns aufbricht. Und zwar ist das Thema, was eigentlich sehr schön im Psalm 51 ausgedrückt wird durch David, wo er sagt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Es geht um dieses zerbrochene und zerschlagene Herz. Was ist damit gemeint? Jesus sagt im Evangelium von Johannes, das Wasser, das ich dem, der mich bittet, gebe, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Und er ruft uns zu, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also das große Geschenk, das Jesus uns macht, ist, dass er uns eine Quelle gibt, die in ihm selber ist. Das ist die Quelle des Heiligen Geistes. Das ist eine Quelle göttlichen Lebens, göttlicher Liebe, die unausschöpflich ist. Aber unser Problem ist dieser Zugang zu dieser Quelle. Oder dass diese Quelle sich wirklich in uns ergießt, dass unser Leben wirklich von innen heraus ganz ergriffen wird vom Geist Gottes. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, die das Ganze blockiert, wie ein Stein auf einer Quelle, ein Riesenstein, der da drauf liegt, das ist unser Stolz. Was ist Stolz? Das ist ja der Wille zur absoluten Unabhängigkeit und dass ich selber eigenständig bin, unabhängig bin von Gott, meinem Schöpfer, von dem, der eigentlich die Quelle meines Lebens ist. Denn Schöpfung bedeutet ja nicht, dass ich irgendwann in die Welt geworfen bin und dann sehe, ne, wie ich so leben so, und aus mir heraus weiter leben würde, sondern Schöpfung heißt ja, wir glauben ja, dass wir in jedem Augenblick, ne, von Gott her im Dasein gehalten werden, ne, und aus dieser Schöpfung, aus Impuls heraus leben. Gott ist immer, ständig unsere Quelle. Wie Paulus zu den Athenern sagt, in ihm leben wir, bewegen wir und sind wir. Also wir merken es nicht, wie der Fisch im Wasser, der nicht merkt, wovon er lebt. Und, aber der Stolz ist eben, dass ich diese grundlegende Abhängigkeit gar nicht anerkennen will und nicht auch bewusst irgendwie wähle. Und dieser Stolz muss eben mit der Zeit zermalmt werden. Dieser Stein zermalmt oder zerbrochen. Und genau das geschieht eben durch all die vielen unangenehmen Ereignisse unseres Lebens, ne, die uns so herausfordern. Das ist eigentlich ein langsames Zermalmen dieses Stolzes oder Zerbrechen, das etwas aufbricht, damit wir diesen Zugang bekommen zu dieser Quelle. Denn das ist ja der große Unterschied. Die Entwicklung unseres geistlichen Lebens ist ja sozusagen in Gegenbewegung zu der Entwicklung unseres psychologischen Lebens. Natürlich ist es normal, auf psychischer Ebene, dass, wir haben gesprochen von diesem Lebensübergang, ein Kind ein Jugendlicher wird, ein Jugendlicher ein Erwachsener, das heißt ja in eine Selbstständigkeit, in eine Autonomie kommt, ne, und selbst, das ist ein Auftrag von Gott. Er sagt ja zu dem Mann auch, ne, er wird seine Eltern verlassen, um eins zu werden mit einer Frau und eine Familie zu gründen. Ne. Auch dieses Verlassen, ne, und dieses Selbstständigwerden ist existenziell, es ist total wichtig, in eine Autonomie, in eine Selbstständigkeit zu kommen. Aber gleichzeitig sozusagen ist innerlich immer mehr ist diese Gegenbewegung ist, die sind Kinder Gottes, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Ne, sagt, also die sind Söhne Gottes, sagt Paulus im Römerbrief, ne, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das heißt, in einer totalen Abhängigkeit, unsere Berufung ist ja, Söhne Gottes zu werden. Söhne im einzigen Sohn Gottes. Dazu ist Jesus gekommen. Das sagt er ganz klar, Paulus auch im Galaterbrief, ne, dass der Sohn gekommen ist, geboren von einer Frau, diese Stelle Galater 4, ne, damit wir die Sohnschaft erlangen. Und diese Sohnschaft bekommen wir durch die Gabe des Heiligen Geistes, der in uns ruft, aber Vater, heißt es dann an der Stelle, ne, diese intime, kindliche Vaterliebe. Und wir sehen das an Jesus selbst, was es heißt, Sohn zu sein. Jesus sagt ja nicht nur im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins, sondern er sagt auch, dass er in keinem Augenblick etwas tun kann oder tut, was er nicht den Vater tun sieht. Das ist dieses, ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ja genau, Johannes 5, 19, für die, die es nachlesen wollen. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Also was heißt es, Sohn zu sein? Deswegen heißt er ja Sohn Gottes. Der Sohn ist halt der sich in jedem Augenblick vom Vater empfängt. Das bedeutet, dass Jesus Sohn Gottes ist. Und wir sollen uns auch in jedem Augenblick von Gott empfangen, von seinem Geist, von ihm führen und leiten lassen. Und das geschieht, indem Jesus uns diese innere Quelle, den Heiligen Geist gibt, aus dem heraus er diese Verbundenheit mit dem Vater gelebt hat und lebt. Und dass wir aus diesem gleichen Geist heraus sozusagen all unser Handeln, unser Tun bestimmt ist. Aber dafür braucht es diesen innerlichen Zugang zu dieser Quelle. Und darum geht es letztendlich, dass das aufgebrochen wird, dass dieser Zugang kommt und dass ich erkenne, ja, ich brauche, ne, diese Verbundenheit mit dem Herrn, deswegen ist es so wichtig in Krisen, vor allem dazu zu kommen, dass ich innerlich in dieses Gespräch komme, dass da mit dem Herrn, das wir eben Gebet nennen, diesen persönlichen Kontakt, dass ich das hinhalte, schon angefangen, was ich gesagt habe über die Gefühle, dass ich ganz bewusst das wähle. Desto mehr ich das tue, desto eher ich das tue, desto mehr Und desto besser komme ich durch die Krisen durch. Ja? Weil ich unmittelbar auf den tiefsten Sinn aller Krise und alles Scheiterns komme. Ja? Das Scheitern, jetzt gehen wir auch mal auf diesen Punkt ein, vielleicht nochmal, dass das nochmal deutlicher wird, dass sogar dieses Scheitern zum Leben des Christen gehört, weil wir Jünger Jesu sind und Jesus auch menschlich betrachtet gescheitert ist. Wenn wir das uns anschauen, sein öffentliches Leben ist voll von Erfahrungen, wo er scheitert an der Herzenshärte der Menschen. Das sehen wir ja schon, als er in seiner Heimatstadt Nazareth ist. Er wundert sich über den Unglauben, er kann gar nichts tun, keine großartigen Wunder. Und nachher, es geht bis hin, in einer anderen Synagoge ist er dann, wo er sogar zornig und traurig wird, weil die Leute so verstockt sind und nicht zulassen wollen, dass er da einen Mann heilt am Schabbat. Ne? Dass er etwas Gutes tut. Also überall stößt er auf diese Herzenshärte. Da sind wir wieder auf dem Thema Stolz. Ne? Das ist dieser Widerstand. Ne? Um den geht es zu zerbrechen. Und das geht weiter. Das sind ja noch Menschen, die vielleicht Jesus besonders nahe stehen. Nachher gibt es auch die Schriftgelehrten und die Führer des Volkes, die ihn sehr bald ablehnen, um ihn schließlich sogar grausam zu foltern und zu töten. Und selbst an seinen Jüngern, an diesem engsten Freundeskreis, scheitert er letztendlich. Er versucht ihm zu erklären, wir kennen das ja insbesondere da im Markus-Evangelium, wo man sehr schön sieht, diese Sequenzen, ein Versuch nach dem anderen, um ihm zu sagen, dass Nachfolge nicht heißt, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen, ne, und sein Leben hinzugeben, und völliges Unverständnis. Sie fragen immer wieder, ja, wann kriegen wir endlich unsere ersten Plätze da und so weiter. Ne? Und sie kennen das alle. Also er scheitert an diesem Versuch, ihnen überhaupt grundlegende Dinge seiner Botschaft zu vermitteln. Schließlich wissen wir es, wie einer von ihnen ihn sogar verrät, der andere ihn verleugnet und alle ihn verlassen, als es eben ans Leiden geht, als es ihm an den Kragen geht. Auch das Leiden und Sterben Jesu erscheinen zunächst als klares Scheitern. Jesus, der einfach wie viele andere, tausende andere Verbrecher gekreuzigt wird, und wir sehen das ja in dieser Trostlosigkeit auch der Emmaus-Jünger später, an diesem großen Traurigkeit, alles ist vorbei, das ist gescheitert, das Schiff ist zerschellt. Aber darum geht es ja genau, dass Jesus ist hinabgestiegen, auch in das Scheitern, im Letzten können wir sogar sagen, noch in der Botschaft, dass wir im Glaubensbekenntnis sagen, er ist hinabgestiegen in die Höllen, ne? Das heißt in die Unterwelt, also ins, wo es ganz aus ist, ja, Leben vorbei. Ja? Und da holt er die Menschen ab. Also jedes Scheitern, auch es gibt nichts, keine menschliche Erfahrung, auch noch kein noch so großes Scheitern, das nicht getragen wäre von Jesus. Ich liebe sehr auch einen anderen großen Denker und Philosophen und Theologen, das ist der Romano Guardini, und wenn man seine Passionsbeschreibung in diesem großartigen Buch Der Herr liest, finde ich ganz großartig, wie er beschreibt das Kreuzesgeschehen, das Geschehen des Leidens und Sterbens Jesu als etwas, wo der Sohn Gottes sich hinabgibt in den Sturz des Menschen weg von Gott. Das ist ja die Sünde, ist der Sturz des Menschen weg von Gott in eine gewisse Haltlosigkeit, aber Jesus begibt sich da hinein und umfängt diesen Sturz und holt die Menschen dort zurück. Im Bild vom, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so auf die Schnelle finde, weil ich jetzt doch anders vorgehe als erst gedacht, aber der berühmte französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal, den Sie sicher auch alle kennen, der hat einmal gesagt, was bedeutet mir der Schiffbruch, wieder das Bild vom Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Einfach dieses Wissen, okay, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Alles ist immer schon getragen. Und ich möchte das nochmal veranschaulichen durch einen anderen großartigen Mann, Christen, Jesuiten, das ist Alfred Delp. Kennt einer von Ihnen Alfred Delp? Sagt Ihnen der Name was? Das ist, wir haben jetzt gerade am 2. Februar den 70. Todestag von ihm gefeiert. Er ist hingerichtet worden in Berlin-Plötzensee, eben weil er damals als junger Jesuit hatte er Kontakt eben aufgenommen zum Kreis der Intellektuellen, um den, die sich eben Gedanken gemacht hatten, eben schon die geistigen Grundlagen für eines Deutschlands nach der Nazi-Herrschaft zu erarbeiten und die dann ja in Zusammenhang gebracht wurden mit dem Attentat auf Hitler. Und in dem Zusammenhang wurde er dann auch verhaftet. Und da schreibt er etwas Großartiges, 2 Monate etwa vor seinem Tod, an eine gute Bekannte, Luise Oestreicher. Ich lese Ihnen dieses Zitat einmal vor. Das ist also extrem reich. Diese Woche war in vielerlei Hinsicht sehr bewegt, schreibt er. 3 von uns sind den Weg gegangen, der als bittere Möglichkeit vor uns allen steht und von dem uns nur Gottes Wunder trennen und bewahren können. Also anscheinend sind 3 von ihnen schon verurteilt oder sogar hingerichtet worden. Ist klar, etwas, was für ihn unmittelbar bevorsteht. Er muss fürchten, was denn ja auch tatsächlich eintritt, dass auch er verurteilt und hingerichtet wird. Innerlich habe ich viel mit dem Herrgott zu tun und zu fragen und dran zu gehen. Krisenbewältigung, ne? Er spricht das mit dem Herrn ab. Auch alle seine Fragen, ne? Also das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Wir bleiben hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das heißt, durch alle Ereignisse hindurch, nicht nur durch die Guten und Schönen, sondern auch durch die Bösen, im Letzten kommt Gott auf uns zu. Jetzt sagt er das eben sehr schön. Das gilt also für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Also das ist, finde ich, ein ganz großartiges Erkenntnis, ne? Also jetzt kurz vor seinem, also er ist ja in der äußersten wirklich Erfahrung von Krise, sage ich mal, ne? Und plötzlich zu dieser Erkenntnis zu kommen, selbst jetzt in diesem Augenblick, letztendlich ist es Gott, der Begegnung feiern will, der auf mich zukommt. Es geht darum, dass ich, ne, in einer anbetenden, hingebenden Haltung bleibe. Das heißt, in diesem Augenblick ist das Tiefste, mich Gott überlassen. Die Kunst, sagt er dann weiter, und der Auftrag ist nur dieser, aus diesen Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen, beziehungsweise werden zu lassen. Dann wird das Leben frei, in der Freiheit, die wir oft gesucht haben. Also es erstaunlich ist, dass er gefesselt, im Gefängnis, eigentlich äußerlich total unfrei, wie wir in vielen Situationen des Lebens, dass er die Erfahrung macht, äußerste Freiheit, einer Freiheit, die er immer sein Leben lang gesucht hat. Aber indem er einfach Situationen zulässt, an sich herankommen lässt und also diese Wahrnehmung nochmal, ne, das zulassen und dahindurch erfährt, dass Gott auf ihn zukommt und letztendlich ihn beschenkt. Das Natürlich, darauf möchte ich jetzt noch auf etwas zu sprechen kommen, was uns oft hindert, in dieses vertrauensvolle sich überlassen. Und das ist die Frage der Schuld. Weil natürlich, wir sagen uns oft, bin ich nicht in diese Krise gekommen, ist es nicht auch mit meine Schuld? Oder das Scheitern dieser Beziehungsweise zum Beispiel, habe ich nicht zumindest eine Teilschuld? Und dann kommen Schuldgefühle. Und da möchte ich einfach nur ganz klar sagen und raten, man muss ganz deutlich unterscheiden zwischen Schuldgefühl und Schuldbewusstsein. Uns als Christen hat nur Schuldbewusstsein zu interessieren. Schuldbewusstsein ist, wenn ich wirklich schuldig habe, bin oder Anteile an Schuld habe, sind mir die bewusst und klar. Ich weiß, wenn ich jemand geschlagen habe, ja, oder das ist offensichtlich. Und nur das darf mich interessieren, diese klaren, offensichtlichen, bewussten Schuldanteile. Alles andere, was nebulös ist, wo ich mir sage, bin ich nicht doch etwas schuldig und so, und was diese Schuldgefühle, auf die darf ich auf keinen Fall einsteigen. Schuldbewusstsein, da muss ich Verantwortung übernehmen. Das Erste ist natürlich, das zu bekennen vor Gott. Im Katholischen gibt es da natürlich die große Hilfe der Beichte, wo eben der Bevollmächtigte dann auch sagen kann, ich vergebe dir, ne? Und dann darf ich wissen, das ist abgeschlossen vor Gott. Aber auch im evangelischen Bereich ist es ja die Möglichkeit, das habe ich früher als evangelischer Christ auch schon praktiziert, auch zu einem Mitchristen zu gehen und zu sagen, komm, bete für mich, mit mir zum Beispiel, oder ne, dass ich einfach diese Barmherzigkeit Gottes erfahre, empfange. Und einfach dieses natürlich Verantwortung übernehmen, indem ich Sünde vor Gott bekenne und Vergebung empfange, denn natürlich auch um Vergebung bitte da, wo andere durch mein Verhalten geschädigt wurden. Verantwortung übernehmen, vor allem auch, indem ich einfach jetzt geduldig ertrage die Konsequenzen dieses fehler- und schuldhaften Verhaltens. Einfach geduldig das ertragen, ohne andauernd zu jammern und zu klagen und ich weiß nicht, alles, was man dann noch so kommen kann. Okay, das gehört jetzt einfach dazu, aber wir dürfen wissen, es ist kein Drama im Letzten. Es ist von Gott getragen. Es ist ein Weg, der auch zu meinem Besten dienen wird. Wie Paulus sagt, denen, die Gott lieben, führt alles zum Besten. Ne? Dient alles zum Besten. Und also das ist das Wesentliche. Schuldbewusstsein. Klar, da übernehme ich Verantwortung. Jetzt Schuldgefühle. Schuldgefühle, wie jedes andere Gefühl, erstmal wahrnehmen. Nicht verdrängen wollen, verleugnen wollen. Und sie sind sowieso da, man kann nichts machen. Muss erstmal wahrnehmen, aber eben nicht drauf einsteigen. Also nicht ihnen in irgendeiner Form Recht geben oder in Funktion von diesen Schuldgefühlen irgendwie handeln, mit irgendwelchen Leuten sprechen, ich habe so ein schlechtes Gefühl, habe ich dir nicht denn doch irgendwas getan? Und so. Weil dadurch gibt man diesen Gefühlen ein Bleiberecht und sie bleiben und manchmal können sie sich sogar verstärken. Während, wenn ich diese Gefühle nur wahrnehme, ohne auf sie einzugehen, also das geht dann da rein, da raus, also indem ich es einfach wahrnehme, ohne darauf einzugehen, das ist wie mit diesem Gefühl des Verliebtseins, was ich sagte, ne, dann wird es das vergeht dann mit der Zeit. Das verschwindet wieder. Wenn es jetzt nicht sehr krankhaft ist, dann kann es vielleicht mein Leben lang mich begleiten, das ist halt mein Kreuz, das ich zu tragen habe. Okay, aber in aller Regel verschwindet das dann. Und heilt das aus. Aber also ein Schuldgefühl, wie erkenne ich das? Das ist immer etwas, was nebulös ist, wenig greifbar und es drückt nieder. Etwas, was aus dem Geist Gottes ist, kann uns nie niederdrücken. Weil der Geist Gottes, das ist ja sein erster Job sozusagen, sein erster Job ist ja, uns die Sünde in uns aufzudecken, natürlich. Aber wenn, das wissen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn der Geist Gottes aufdeckt die Sünde, dann ist das nicht mit so einem bloßstehenden Neonlicht, ja, und das uns so an die Wand presst und Anklage und so, sondern das ist eigentlich bei allem Schmerz, denn der Reue, ist da drin eine Freude schon, weil ich weiß, ich werde nicht festgenagelt auf die Schuld, sondern ich habe Ausweg, ich habe Vergebung, ich habe eine Möglichkeit zum Neuanfang. Das und nur das dürfen wir empfangen. Alles andere ist nicht aus dem Geist Gottes, es ist von unserer verletzten Natur oder sogar vom Widersacher, der das noch verstärkt. Und das haben wir nicht zu empfangen. Und deswegen, ich sage das nur im Umgang jetzt mit Krise und Scheitern. Natürlich, wir sind nicht die unbefleckte Empfängnis, nicht, auch nicht der Herr oder so, ne, ohne Schuld und Makel, sondern wir werden immer irgendwas finden, wo wir auch Mitschuld tragen und so, aber das darf uns nicht festnageln. Ne? Es gibt und das Schönste und das Größte eigentlich, das möchte ich jetzt vielleicht noch abschließend zu diesem Punkt sagen, das ist ja die frohe Botschaft, dass der absolute Gipfelpunkt der Offenbarung in Jesus Christus ist eben dieses, dass letztendlich der liebe Gott sogar aus unserem Mist einen Dünger macht. Aus unserem Negativen etwas Positives. Und ich möchte das unterstreichen mit einem Zitat von Augustinus, eben einem der größten, hervorragendsten christlichen Denker aller Zeiten, der gesagt hat, der allmächtige Gott könnte in seiner unendlichen Güte unmöglich irgendetwas Böses in seinen Werken dulden, wenn er nicht dermaßen allmächtig und gut wäre, dass er auch aus dem Bösen Gutes zu ziehen vermöchte. Ich wiederhole nochmal, der allmächtige Gott könnte in seiner unendlichen Güte unmöglich irgendetwas Böses in seinen Werken dulden, wenn er nicht dermaßen allmächtig und gut wäre, dass er auch aus dem Bösen Gutes zu ziehen vermöchte. Und der Katechismus der katholischen Kirche kommentiert, so kann man mit der Zeit, ne, im Nachhinein, ja, entdecken, dass Gott in seiner allmächtigen Vorsehung sogar aus den Folgen eines durch seine Geschöpfe verursachten moralischen Übels etwas Gutes zu ziehen vermag. Josef sagt zu seinen Brüdern, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Also die Geschichte von Josef, ne, der verkauft wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei. Das war natürlich ganz übel. Ne? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, sagt Josef. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um viel Volk am Leben zu erhalten. Der Katechismus sagt weiter, aus dem schlimmsten moralischen Übel, das je begangen worden ist, aus der durch die Sünden aller Menschen verschuldeten Verwerfung und Ermordung des Sohnes Gottes, hat Gott im Übermaß seiner Gnade, Anspielung an Römer 5, das größte aller Güter gemacht. Die Verherrlichung Christi und unsere Erlösung. Freilich wird deswegen das Böse nicht zu etwas Gutem. Natürlich. Wir dürfen nicht willentlich bewusst etwas Böses tun. Aber das ist die frohe Botschaft. So weit trägt Gott das Böse. Wir glauben nicht an zwei Mächte, gut oder böse, sondern im Letzten muss der Satan sogar ein Instrument der Barmherzigkeit Gottes sein. Sagt Jesus, sagt Gott auch mal zu der Heiligen Katharina von Siena, eben auch Kirchenlehrerin, der katholischen Kirchenlehrerin. Ja, ich glaube, ich habe jetzt. Zeit ist vorbei, ne? Dann machen wir vielleicht an der Stelle Schluss. Ich glaube, es reicht erstmal so für erste Anregungen zu einem Austausch jetzt zu diesem Thema, zum Weiterdenken. Und Sie sind jetzt eingeladen, einfach, das wird uns Herr Dr. Rümmerle sagen.
Bitte die Einladung. Ja, danke für Ihren Vortrag, für die guten Beispielerklärungen. Auch die aufbauenden Worte am Schluss. Also es ist zwar den meisten bekannt, aber es tut immer wieder gut, das zu hören und sich das ins Bewusstsein zu rufen. Ja, bitte, wenn es irgendwie Anregungen, Kommentare, Fragen gibt, Sie sind herzlich eingeladen.
Eine Frage. Das, was Sie am Anfang gesagt haben, die Krise, ja, kommt manchmal aus dem Griechischen. Das ist interessant, das zusammen. Vielleicht werden wir da darauf zurückgeworfen, auf unsere Wurzeln. Das ist vielleicht gut, wenn wir bewusst sein.
Ja.
Naja, andere sagt, ist die, ja, Lebenskrisen hat jeder Mensch. Ne? Wir sind Österreicher, ja, haben auch Krisen. Ne? Ist dann die Frage, wie gehen wir damit um jetzt mit Krisen, Finanzkrisen?
Ja.
Soll ich mich schuldig fühlen jetzt, ja, wenn wir Krise in Griechenland haben, wenn wir Krise in Kärnten haben mit der Bank? Ja. Aber das ist das Frage.
Ja.
Sollen wir uns da schuldig fühlen jetzt?
Genau.
Sind wir schuldig? Sind wir nicht schuldig?
Ja. Gut, aber
Schuldbewusstsein ist interessant.
Genau.
Dieser Unterschied. Ja.
Genau. Aber
Gefühle haben, aber ja, es nicht zulassen dürfen, dass es in unser Schuldbewusstsein bringt.
Genau. Aber Sie sagen ja schon was ganz Wichtiges, ist irgendwie klar, sind wir jetzt schuldig oder nicht schuldig daran. Solange es unklar ist, hat es uns das nicht zu interessieren. Sondern da hat es uns zu interessieren, wozu lädt uns jetzt diese Krise ein? Ne? Zu welcher vielleicht auch neuen Entscheidung, zu welchen neuen Formen des Lebens? Also es, genau, es, ich kann, ja, ja, genau. Ich kann Ihnen ein sehr gutes kleines Büchlein dazu empfehlen. Das ist von dem Münchner Philosophen, auch ein Jesuit, Michael Bort, der eben da einen Beitrag, der denn als Buch veröffentlicht wurde, gegeben hat, der sehr großen Anklang gefunden hat, auch in der Welt der Manager übrigens, weil er auch viel arbeitet mit Managern. Und da geht es, das heißt, was in Zeiten der Krise zählt oder so ähnlich. Und da beschreibt er gerade auch, er sagt ja, es gibt eigentlich, die Welt ist geprägt von drei großen Krisen. Das ist die Krise des internationalen Terrorismus. Das ist die Krise auch des Klimawandels. Und eben die Krise, was Sie ansprachen mit der Finanzkrise. Und er stellt genau diese Frage, wozu lädt uns das eigentlich ein? Oder was kommt da zum Vorrang? Und er sagt eben, stellt das nicht gerade in Frage, eben vieles, was man sonst gesellschaftlich vielleicht inhaliert, so an wichtigen Werten für ein gelungenes Leben. Er sagt, im Letzten geht es doch wahrscheinlich darum, sich neu die Frage zu stellen, was führt uns wirklich zu diesem gelungenen und geglückten Leben? Und da sagt er, eben sich neu zu sehen, klar, dass die wahren Werte eben nicht in einem Erfolg liegen können, eben was, wenn man darin läge, ist das nämlich extrem gefährlich. Was heißt das denn? Immer Erfolg auf Kosten vielleicht von anderen, ne? Und dann diese ganzen, klar, was wir im Bankenwesen ja jetzt zur Genüge auch erlebt haben oder so, ne? Diese ausbeuterischen Haltungen, aber das sind ja gewisse Lebenshaltungen dahinter. Und letztendlich geht es ja darum, die in Frage zu stellen und da zu schauen, okay, vielleicht bin ich da gar nicht, ich persönlich schuld, ich bin vielleicht nicht so ein Banker, der da unverantwortlich mit Geld umgegangen ist, nicht, und dadurch großen Schaden für die ganze Volkswirtschaft angerichtet hat. Wenn das der Fall wäre, wenn ich da persönlich impliziert bin, habe ich da natürlich persönlich Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist ja für den großen Teil von uns nicht der Fall. Aber trotzdem kann es das generell vielleicht einladen. Stimmt meine Lebenshaltung? Oder suche ich in meinem Bereich auch immer nur diesen Erfolg oder den Maximum an Profit? Ne? Und da mich in Frage stellen zu lassen und da zu sehen, letztendlich kommt es darauf an, man kommt immer wieder darauf zurück, es ist alles viel einfacher. Es geht eigentlich letztendlich um Beziehung, um Freundschaft, echte Beziehung, lieben, ne? Sich lieben lassen und lieben und sinnvolle Tätigkeit eben im Sinne, jetzt sinnvoll, natürlich im letzten Sinn ist natürlich, ist klar, das Reich Gottes und gut. Aber ich weiß nicht, antwortet das schon ein bisschen oder andere können ja auch gerne dazu Stellung nehmen.
Eine Zusatzfrage in diese Richtung. Mir kommt nämlich vor, dass diese Schuld an so gedenklichen und negativen Entwicklungen so atomisiert wird. Ja? Also wir alle kaufen gerne günstig ein, sei es Elektrogeräte oder Kleidung,
ja,
oder was immer. Und wir wissen, dass sozusagen viele Dinge produziert werden,
ja,
von Menschen, also die sind nicht ausgebaut.
Genau.
Also, aber trotzdem ist sozusagen ist das so klein geschuldet, weil das machen alle, es ist so ein System, das sich so
verstärkt. Ja, genau, dass sich verstärkt und wo wir sicher auch einen Anteil haben, nicht? Ist halt diese Frage, was kaufen wir ein, diese ganze Frage mit Fair Trade auch, ne? Ist es nicht doch auch gut, zum Beispiel auf die Dauer doch stärker im Fair Trade bereit, auch selber, auch wenn es uns ein bisschen was mehr kostet, ne? Da ist wieder die Frage, was kostet das auch für mich denn verantwortlich zu handeln, damit ich eben gewisse Logiken des Marktes eben nicht verstärke, die negativ sind. Natürlich hat das stimmt, gut, dass Sie das noch so sagen, natürlich geht es immer auch um eine Ebene persönlicher Verantwortung, ne? Welche Art von Wirtschaftsdynamik ich verstärke oder auch, das berührt dann sofort auch die Umweltfrage, ne? Ist klar, die Dinge, die ich einkaufe, ne? Wie viel, wenn die aus irgendwo aus fernen Ländern angeflogen werden müssen, ne? Was heißt das jetzt wieder für die Kerosin- und CO2-Werte und solche Sachen, ne? Aber Sie wollten noch was dazu sagen, ne?
Entschuldigung. Ja, erst einmal, wie heißt dieser Philosoph der Münchner Port mit B-U-R-T?
B-U-R-D-T.
D-T. Okay. Und zweitens einmal, ja, also das Thema systematische Sünde, das heißt in dem, wo wir jetzt eigentlich drinnen sind, das heißt Ausbeutung. Ich zum Beispiel nutze sehr gern Apple-Geräte, die werden ja bekannterweise in China hergestellt, wo es die Studenten technischen Hochschulen einfach zwangsverpflichtet werden, dort zu arbeiten, und zwar nicht jetzt 6 Tage in der Woche, sondern 7 Tage in der Woche, das heißt, man ist bei den Vorgängern warm, ist selbst sich niederlegen und weiter schlafen, wo es extrem hohe Selbstmordraten gibt, und die Firma Apple macht 2-stellige Millionengewinne zusätzlich wieder einem neuen Ding. Also da ist für mich schon eine Zwiespältigkeit, die jetzt, sage ich einmal, Schuldgefühl hervorruft. Aber ich habe jetzt noch ein besseres Instrument entdeckt. Also ich will haben auf der einen Seite und wie gehe ich damit um, weil eigentlich sehe ich hier schon ein Schuldgefühl, ja, dass ich etwas fördere, was für mich nicht förderungswürdig ist.
Genau.
Also in dieser Spannung.
Also wenn Sie das für sich unterscheiden können als Schuldbewusstsein, dann wäre Handlungsbedarf. Ne? Ja. Aber das ist die Frage jetzt. Ne? Aber,
Nur die Frage ist, wo geht man hin? Ich meine, im Prinzip ist
ja alles in diesen Dingen. Genau, das, in dem Dilemma stehen wir. Aber das heißt, ne, ja, in letzter Konsequenz heißt das, sind wir mutig, auch vielleicht eben in vielem eingeschränkt zu leben, also nicht alle Möglichkeiten da auszukosten, ne, die klar, in dem Bereich geht es ja immer darum, auch in der Bioethik sehen wir das ja, ne, was ist möglich und was ist ethisch oder verantwortbar. Und auch da zu sagen, ich persönlich, was bin ich bereit, welchen Verzicht bin ich bereit auch zu leben. Ne? Und da ist klar, man darf nicht wegschauen, man muss die Realität anschauen. Das ist schon mal der erste Schritt und dann zu sehen, wo bin ich in Verantwortung genommen. Ich persönlich.
Sie sprachen vorhin Manager an, auf der Bitte von Sean Ziegler. Sie kennen Sean Ziegler, ist ein rechtlicher UN-Beauftragter für Menschenrechte irgendwo in der Schweiz. Und der hat eben gemeint, Firmen an und für sich können nicht gut sein. Können einzelne Menschen gut sein, aber die Menschen sind ja nur wieder Systemsoldaten, die vielleicht das Einzelne gut sind, aber eben dieses Gutsein jetzt aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben, nämlich wie weit verzichte ich jetzt auf irgendetwas oder wie weit ist es mir nicht so wertvoll, dann wirklich ja systematisch zum Guten hindrängen. Ja? Das Gute, ich meine, Apple haben wir genannt, schauen Sie Monsanto an. Monsanto zum Beispiel, für mich in Amerika ganz was Schwieriges, und das soll jetzt durch diesen TTIP auch nach Österreich oder nach Europa kommen, sagen wir mal so. Ich tue mir sehr schwer damit. Also das sind auch so Dinge, wo man nachdenkt, wo steht man und was tut man da eigentlich. Ja? Ich meine, irgendwo
genau.
Kann man es aus einer gewissen Schiene nicht erwarten.
Ja, eben das ist die Frage mit dem Gutsein, gute Menschen. Meine, Jesus hat ja selber für sich dieses Adjektiv zurückgewiesen. Ne? Was nennst du mich gut? Ein einziger ist gut. Ne? Er wollte sagen, ist klar, das Gutsein ist allein in Gott verwirklicht. Und die Menschen und in jeder menschlichen Realität gibt es immer auch die Schattenseite. Das ist ja gerade unser Problem mit der Realität, dass wir das Problem haben, auch diese Schattenseite in unserem Leben zu integrieren. Und darum geht es übrigens auch in Krise, ne? Ganz wesentlich einfach, dass man mit der Zeit, das ist die menschliche Reife, denn auch die geistliche, dass ich auch annehme, es gibt diese Schattenseiten in meinem Leben, wie sie sie auch woanders gibt, und dann höre ich auch auf zu urteilen, werde ich viel barmherziger mit anderen, ne? Und weil ich auch selber sehe, diese Seite ist sehr stark auch in mir ausgeprägt, wird einfach nur gehalten von der Barmherzigkeit Gottes, ne? Und gut, das nur zum Thema gut sein, und deswegen zu wissen, ist klar, es gibt immer diese, in jeder menschlichen Realität natürlich, und dann eine Abwägung auch, ne? Das kleinere Übel und solche Sachen manchmal, ne? Und es gibt nicht das, in diesen Bereichen jetzt nicht das gute, vollkommene Handeln, ne? Ich glaube, das gute, vollkommene ist denn uns wirklich dieses ernsthafte Bemühen darum, persönlich zu suchen, zu fragen, Herr, wozu lädst du mich ein? Deswegen, wir kommen nie darum herum. Im Letzten geht es um diese Freundschaft, diese persönliche Verbundenheit mit Jesus, und aus dieser Freundschaft heraus zu merken, und das entlastet mich ja auch, okay, ich versuche jetzt bestmöglich zu Jesus zu folgen, mir scheint es, er weist mir diesen Weg, ich gehe den jetzt einfach mal, und es ist ja erst im Gehen, dass ich dann die nächsten Schritte sehe. Vielleicht muss ich dann mal umkehren oder wieder ein bisschen anders gehen, aber sonst laufe ich ja immer mit Schuldgefühlen rum, aber das Wichtige ist eben diese Nähe zu Jesus, dem Guten, ja, und dieses nicht zu verlieren, und dann gibt es eine Dynamik hin zu etwas Besserem. So würde ich das beantworten.
Bitte. Mein Name ist Dietmar Zoda, Verband Österreichische Ingenieure. Ich habe vor kurzem mal mit einem Freund gesprochen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht, und er hat gesagt, was fragst du mich? Was ist noch meine Zukunft? Alter, Krankheit, Sichten, Tod. Ja, das ist natürlich kann eine Krise auslösen, so eine innere Haltung, also ein Bewusstsein. Und wenn ich mit meinen Freunden spreche und über den Tod spreche, dann sagen die mir, naja, du hast das leicht, du hast ja die christliche Hoffnung. Aber was habe ich? Daher die Frage, wie kann man die Krise, die unser Realitätsbewusstsein des Todes auslöst, anders bewältigen, außerhalb der christlichen Hoffnung? Gibt es da einen? Auch wenn wir in einer Glaubenskrise sind, die ist ja auch wichtig, vielleicht so etwas zu machen.
Ja, der letzte Zusatz ist etwas irritierend, weil als Gläubiger wissen Sie ja den tiefsten Sinn von allem, auch vom Tod. Und,
aber wäre es nicht schon in einer Glaubenskrise gewesen von uns?
Ja, natürlich. Und das sehen wir ja sogar auch an den Heiligen. Das ist eigentlich die größte Krise, die wir im Leben haben können, dass wir als Gläubige, das heißt, das Wertvollste, was wir haben, diese Beziehung zu Gott, das hat ja auch die Mutter Teresa erlebt, die immer diese lächelnde Frau war, und aber dieses plötzlich, dass sie merkt, dieser Platz in ihr, den Gott immer einnahm, der ist plötzlich leer. Oder eine andere Heilige, die ich sehr verehre, ich habe selbst auch 2 Jahre in Lisieux gelebt, Therese von Lisieux, die das auch erlebt hat in den letzten 1,5 Jahren ihres Lebens. Sie, die ihr ganzes Leben wirklich auf eine Karte gesetzt hat, auf Gott, und dafür hinter Mauern gegangen ist, ja, also Klostermauern, ne? Und dann plötzlich zu sehen, ja, gibt es den Himmel überhaupt? So, aber das, was uns denn diese christlichen Mystiker auch gleichzeitig sagen, ist, dass trotzdem innerlich dieses Zeugnis des Heiligen Geistes bleibt. Deswegen ist es jetzt so wichtig, an diese Quelle gekommen zu sein. Es gibt innerlich trotzdem diesen Zuspruch irgendwo, es ist gut, geh weiter. Ne? Bleib im Frieden, ne? Irgendwo ein ganz kleines, an der Seelenspitze, irgendwo ein ganz kleines Licht. Und deswegen ist es so wichtig, auch in der Krise eben diese Regelmäßigkeit, auch wenn man keinen Geschmack mehr hat am Gebet, an religiösen Dingen, an Gott und alles hinschmeißen will, nicht das zu tun, sondern einfach ganz treu weiter die Bibel zu lesen, weiter das Gebet zu pflegen, auch wenn es nur ein Absitzen ist, sage ich jetzt mal, oder ein, aber trotzdem das einfach aus einer gewissen Routine heraus, vielleicht einem Ritus heraus, das weiter diese Akte zu setzen. Und dann zu merken es im Rückblick dann wieder, man ist trotzdem irgendwie getragen worden. Also ich weiß nicht, jetzt zu diesem Freund haben wir jetzt noch nicht so geantwortet, aber...
Entschuldigung, Sie waren
da. Entschuldigung, ja genau.
Ich glaube, die Frage, die Sie angesprochen haben, der die meisten von uns in der Generation betrifft, ist ja das Loslassen können und annehmen
müssen, mit der wir auch in einfacheren Situationen konfrontiert sind. Mhm. Ich habe da begonnen, die Küstenwache zu lesen, ein evangelischer Theologe, mit seinem Buch Simplify Your Life. Und ich finde das einen sehr guten Ansatzpunkt. Dazu, weil man sich einfach Ballast abwerfen muss, verschiedensten, das fängt bei der Büroordnung an, über die Schrankordnung an, damit was Neues Platz hat. Und was Neues kann dann sein, einen Sinn zu finden. Mhm. Und da möchte ich verweisen auf den Anselm Grün, Benediktinermönch, mit seinen Büchern zum Beispiel, finde zu deiner Quelle. Mhm. Sie haben es angesprochen. Vielleicht findet er daran, nicht unbedingt ins Religionsbezogen, aber auf sich bezogen, aus dem, was unser Schöpfer in uns grundgelegt hat, findet er dort einen Weg zu seinen Antworten.
Genau.
Ein Aspekt möchte ich nur sagen, was ich gesagt habe, also im Leid, im Sterben, wo Jesus allein nur die Frauen waren bei ihm. Das sollte man den Aspekt schon erwähnen.
Die Frauen.
Im ganzen Leiden waren die Frauen bei ihm auch an der Grabstelle, und als erstes die Frauen und keine Jünger. Vielleicht sollte man diesen gesamtlichen Aspekt schon erwähnen.
Danke. Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit das noch gut wäre, noch auf diese Frage zu antworten mit dem Tod, weil das ja, ich meine, ich persönlich bin ja eigentlich dadurch auch auf diesen, dass ich sozusagen diesen religiösen Weg zu meinem Beruf gemacht habe. Das war ja in der Altenpflege, wo ich dann eben dem ersten Mal dieser Frage des Todes intensiver begegnet bin, weil ich in meiner Verwandtschaft das vorher, Gott sei Dank, noch nicht so erlebt hatte. Aber da eben dann auch mit Menschen, die ich ganz intensiv betreut habe, zu erleben, plötzlich finde ich einen Herrn zum Beispiel tot vor seinem Bett liegen. Und klar, und dass diese metaphysische Frage, Auseinandersetzung, klar, das war's jetzt. Und was ist dann? Ne? Und worauf kommt es jetzt wirklich an? Ich denke, so wie Sie das darstellen, scheint er jetzt erstmal sehr in der Krise zu sein, sich einfach sich bewusst zu werden mit einer Traurigkeit, ne, mit einem vielleicht erstmal Auswegslosigkeit, einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung irgendwie vielleicht sogar, zu sehen, es geht in die Richtung, ne, aber ich glaube, man kann nicht viel machen als, es ist diese Phase, ja, auch dieser chaotischen Emotionen, sagen wir jetzt, ne? Also als manchmal Menschen auch einfach beizustehen, da zu sein und diese Freundschaft zu schenken. Der Herr sprach von den Frauen, ne? Auch die mit Jesus durch die Passion gegangen sind, also auch irgendwie an diesen menschlichen Beistand. Wir haben das beim Kreuzwegstation mit der Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht, ne? Einfach, dass jemand ganz menschlich einfach da ist, sogar der Sohn Gottes hat das für sich zugelassen, ja, der einen Trost schenkt, ne? Oder Simon von Cyrene, der ein Stück das Tragen hilft, ne? Und einfach dann mit jemand an der Seite zu gehen, ohne ihm alles abnehmen zu können, aber ein Stückchen einfach begleitend da zu sein und zu sagen, ja, ich verstehe dich und so, und dadurch etwas aufzufangen, innerhalb eines Prozesses, wo die Person dann aber selber durchgehen muss, ne, mit all dem Unangenehmen. Aber man kann vielleicht gewisse Hilfen zur Seite stellen, ja, eben, ja, versuch doch mal vielleicht auch jetzt im Gebet, dass, ne, dieses, darauf kommt es ja so wesentlich an, ne, dass es da etwas aufbricht, ne, da, vielleicht kannst, versuch doch mal zu beten auch das, oder so eins, vielleicht kann man das manchmal dann wagen, aber das Erste ist sicher erstmal diese Freundschaft, einfach das Dasein, das Verstehen, ne, das Angenommensein, das nimmt schon mal diese Angst auch von diesen Emotionen selbst, die sie einen so destabilisieren, und das gibt schon mal diesen inneren Abstand, von dem ich gesprochen habe. Das hilft, diesen inneren Abstand besser zu gewinnen, um dann gute, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also das würde ich dazu sagen, also Begleitung vor allem. Einfach eben nicht, wie viele das machen leider, dass wenn sie sehen, dass Menschen in Krisen sind, dass sie das auch selber so Ängste auslöst, dass sie sich dann zurückziehen. Das ist ja oft leider die Reaktion, auch bei Menschen, die trauern und so und die schon jemanden verloren haben und jetzt kommen die ganzen Freunde auch schon nicht mehr, weil sie irgendwie auch nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Ne? Natürlich, das ist etwas, was ja, wo es ja auch Transferbewegungen gibt, auch von diesen Emotionen. Da muss man selber sehr gefestigt sein. Aber wenn man selber das gelernt hat, bei sich selber diese negativen Emotionen, das zu integrieren, das anzunehmen, dann wird man auch frei, andere in diesen Prozessen zu begleiten und auch dadurch zu helfen.
Ja. Als Christ komme ich zwar mit den Lebenskrisen sehr, sehr gut zurecht, weil ich mich dann auf unseren Herrn verlassen kann und auf ihn zurückgehen kann. Mit Glaubenskrisen tue ich mir dann oftmals sehr schwer. Das, was Sie vorher gesagt haben, eben dran zu bleiben, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe oftmals am Morgen, wenn ich aufstehe, dann denke ich mir, warum stehe ich eigentlich auf? Was willst du heute von mir her? Und ich habe das schon oft erlebt, in dem Moment, wo ich die Losung in der Früh lese, sagt mir zum Beispiel der Text überhaupt nichts. Und dann fange ich an zu zweifeln, ja, was willst du eigentlich? Und am nächsten Tag darauf, dann sehe ich dann plötzlich, hoppla, hier ist etwas drin, was mich direkt anspricht. Das heißt also, es müssen Dinge eigentlich passieren, die einen persönlich auch ansprechen. Und man sagt, okay, hier ist eine Aussage drin, mit der ich etwas anfangen kann. Und das ist ähnlich so, wenn ich heute eine Predigt in der Kirche höre. Es gibt viele, das sind auch Diskussionen, die eben mit Freunden oder auch Bekannten stattfinden, wo es eben darum geht, was der Pfarrer da erzählt, mit dem kann ich nichts anfangen. Es gibt, und meine Intention diesbezüglich ist eigentlich die, zu sagen, ich gehe offen auf dieses Geschichte hin und sage, gut, etwas werde ich immer von diesen Gesprächen oder von diesen Predigten mit nach Hause nehmen können, was für mich persönlich einen Wert hat. Das wollte ich sagen.
Nein, ich wollte nur etwas sagen, was mir sehr hilfreich ist. In der Lutherbibel ist das betitelt mit Reichsgewissheit und Römerbrief. Und das ist das auch in den Zeiten, wo man so das Gefühl hat, Gott ist vielleicht etwas ferne. Und zwar der letzte Teil, da geht ja dann so, nichts kann mich aus der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes und so weiter, aus der Liebe Gottes reißen. Und das ist eben, das ist etwas, ein Anker, der auch ein wesentlicher Satz, ein wesentlicher Vers, der mir da schon sehr geholfen hat. Und dann habe ich noch eine zweite Frage im Zusammenhang mit diesen Schuldgefühlen und Schuldbewusstsein. Wenn man den wenn man die Bergpredigt liest, dann steht ja schon drinnen, dass schon der Gedanke, nicht nur das Tun, so wie es in den Geboten drinnen ist, sondern auch schon der Gedanke, Sünde ist vor Gott. Also das ist sehr ernst. Jetzt ist die, Sie haben gesagt, man darf diesen Gedanken nicht manifestieren lassen. Das heißt, man muss diese Gedanken, so wie ich das sehe, mit Jesus Christus in Gefangenen halten. Das heißt, nicht zulassen, dass es sich nicht ausweitet. Die Frage ist jetzt immer nur die, wie weit bleibt man dran? Und das ist halt immer diese Kunst, mit der man wirklich leben muss. Aus den Gedanken kommen ja dann also die Daten heraus. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen, was mir sehr wichtig ist, ist also das Liebesgebot. Du sollst einen Gott lieben, von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Und an erster Stelle steht natürlich auch Gott, so wie es in den ersten Geboten steht. Und da ist mir im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise etwas sehr Starkes aufgefallen. Was steht an erster Stelle? Und mir gab es so das Gefühl, also das ist jetzt nur so ins Unreine gesprochen, so das Gefühl, dass wir heute sozusagen einen Götzen haben, das ist der Mammon. Die Schrift da spricht. Und der lebt sich in dieses System aus. Und da ist immer die Frage, wie kann ich persönlich damit umgehen? Und wie lebe ich in einem System, so wie Paulus in einem System gelebt hat, wo also die griechischen und die römischen Götter da waren? Wie gehe ich jetzt in einem System, wo also praktisch jetzt im Namen des oder das eigene Ich, der Götze ist, wie gehe ich in einem System, in so einem System hin, dass ich eigentlich die Zielsetzung und zu lieben an erster Stelle habe und auch erreiche.
Danke. Wenn ich vielleicht auf das erste kurz eingehen darf, das mit den Gedanken. Weil ich glaube, da muss man selber sehr, sehr klar sein. Für Gedanken erstmal kann ich nichts. Die kommen von ganz alleine. Die kommen von ganz alleine. Und da darf ich eben nicht, das wäre nämlich das Spiel des Widersachers, uns daraus ein Schuldgefühl zu machen. Guck mal, was für Gedanken du hast. Nein, der Gedanke wird erst dann zur Sünde, wenn ich ihn empfange. Ne? Und das, wie der Jakobus da schreibt, ne? Diese Begierde, die das empfangen wird, und dann wird die Sünde geboren, ne? Und sozusagen. Und das heißt, aber dieses innerliche Empfangen, das heißt, diese Komplizität mit diesem Gedanken, ne? Und dass ich daran Gefallen finde und das dann irgendwie ausmalen in der Fantasie, dass, wenn Jesus jetzt mal in Bezug auf die Frau mit der Begierde und so des Nächsten spricht, dann geht es um dieses Empfangen, nicht, dass ich dann denke, ja, anziehend, ne? Diese Frau und so. Gut, das ist erstmal ein Gedanke, den ich in mir vorfinde. Ja, der natürlich aus gewissen Dingen meiner Geschichte kommen kann, dass ich vielleicht mich sehr viel geöffnet habe für diese Art von Gedanken oder dass ich, ja, oder einfach der Versucher natürlich, der auch auf diesem Klavier spielen kann, ne, natürlich, und einfach da irgendwelche Gedanken schicken kann, ne, und, aber es muss nicht immer gleich direkt der Versucher, soll man jetzt nicht sofort immer alles gleich direkt darin zu kommen, aber meistens sind die einfach nur so Einfallstore, die einfach offen sind, wo man sich gut kennen muss, eine gewisse Art von Gedanken kommen immer wieder, aber sie sind da und ich, das ist erstmal kein Problem, sag mal, für den Herrn und für meine Beziehung zu ihm. Da heißt es einfach, das wahrzunehmen, es ist da, es ist unangenehm vielleicht, oder vielleicht, aber wenn man anfängt zu sagen, ach, ist ganz angenehm, und das zu empfangen, und dann wird klar, Sünde. Dann zu dem zweiten mit dem Mammon als diesem Götzen. Natürlich ein Götze unter vielen, aber die Frage geht natürlich jetzt an jeden von uns. Ne? Natürlich gibt es da in der Heiligen Schrift dann auch schon so ein bisschen, ne, auch aus dem Judentum her, diesen Hinweis, klar, wie kann ich das schon etwas brechen, oder dass das wirklich klar ist, dass mein gesamter Besitz im Dienst des Herrn ist, das ist eben der Zehnte, ne, dass ich den zehnten Teil meiner Einnahme gebe, dass ich mir klar ist, das gehört nicht mir, das gehört dem Herrn, und er verpflichtet drüber, ne, und ich verteile das nur oder so. Das, aber natürlich ist das noch nicht alles. Zum Beispiel ein heiliger Irenäus von Lyon oder andere schon Kirchenväter und Kirchenlehrer sagen, wenn die Juden schon 10% geben, ne, und wie viel mehr müssen wir geben, die wir alles empfangen haben vom Herrn. Ne? Eigentlich ist der ganze Besitz gehört ihm. Ne? Also das wäre für uns eine, deswegen ist es immer aus eigentlicher christlicher Perspektive etwas lächerlich, diese Frage mit dem Kirchenbeitrag, weil das ja nun wirklich 1,1% sind der Einnahmen. Weil im Prinzip, nach einem geistlichen Prinzip, müsste man mindestens den Zehnten geben, wenn nicht eigentlich noch weiter darüber hinaus. Ne? Aber natürlich, das ist die Frage jetzt an jeden von uns, klar, dieses konkrete Teil. Wir wissen ganz genau, dass mit dem Geld, das Geld ist ja die Beziehung einfach zur Umwelt, zur Welt, und natürlich hat es was mit Macht zu tun, mit Einfluss, und da liegt es natürlich an mir, inwieweit ich wirklich diesen ganzen Bereich, ob man dem wirklich ganz Gott gehört, das zeigt sich schon sehr stark auch in diesem finanziellen Bereich. Inwieweit ich tatsächlich auch dieses Teilen lebe und konkretisiere. Klar, das ist eine Anfrage, die jeder sich dann immer neu stellen muss, aber man muss aufpassen, das ist ein bisschen die Gefahr oft im christlichen Bereich, dass man sagt, dass es so unkonkret wird. Ne? Ja, mein Leben gehört eh Gott und so, aber letztendlich kontrolliere ich denn doch noch alles. Und da ist eben das Judentum oft, das Christliche kommt ja aus dem Jüdischen heraus, kann uns wieder dahin bringen, wirklich, das muss immer konkret inkarniert sein, es muss immer festgemacht werden an etwas Konkreten. Wir sind die Religion der Inkarnation. Ja? Also es muss konkret werden im Materiellen. Und deswegen ist es sicher ein ernsthafter Bereich, wo man sich immer neu prüfen muss, ne? Was wird denn da wirklich bei mir konkret?
Bitte. Ich würde zwei Sachen sagen. wir haben vor 2 Jahren das Matura-Jubiläum gehabt, 45 Jahre HTL-Matura im Maschinenbau. Und das ist zusammengekommen, vor 4 Jahren wieder uns gesehen. Und der hat mir erzählt, nein, ich bin noch aktiv, ich habe eine Firma in den USA, ich komme dort aus Südafrika von meinen 2 Firmen und das ist halt so gegangen. Dann wurde ich gefragt, und machst du auch noch irgendwas? Sag ich, ja, ich habe umgesattelt. Auf Wunsch meines Pfarrers habe ich die Ausbildung gemacht zum Begräbnisleiter. Was ist das? Sag ich, ich mache jetzt katholische Begräbnisse statt des Pfarrers. Ich habe ein Jahr Kurs, 3 Jahre theologischer Kurs dazu und das mache ich, 30 Begräbnisse habe ich schon gemacht und würde das eigentlich nie wollen, aber ich mache das jetzt. Und auf einmal war das Thema von der Angeberei von vorher alles. Es haben sich 5 angemeldet, es wollten wir begraben werden. Zwei Leute sind das einfach ein schwieriges Unterfangen. Einer hat sich angeboten, er sagt, passt auf, legt ihr fest, wann sie begraben werden wollt. Ich bringe euch vor, immer ein paar Tage und dann macht der Franz das. Okay. Also nur eine Sache, von der heutigen Zeit her, was alles zählt und plötzlich in den gekommen bin, habe ich dann mit einigen wirklich ganz tiefe Gespräche gehabt nachher und diese ganze Angeberei war weg. Das war eines. Vor ein paar Jahren haben wir da gehabt vom BASF einen Vortrag von dem Finanzchef dort.
Buchholz?
Das wird Buchholz, ja. Der war super. Und er erzählt, als Christen müsst ihr wissen, jeder, der mehr als 4-5% Ertrag von seinem Geld fordert, muss wissen, es geht auf Kosten eines Landes, von Leuten, von Menschen, die den Arbeitsplatz von mir zerrissen werden. Und wie bei uns ja der Datenschutz perfekt ist, bekomme ich einen Anruf einer Bank, die sagt, sie haben einen höheren Betrag eingegangen auf ihrem Konto. Wir wissen das natürlich nicht, oder? Ja. Wir wollten nur anbieten, was wir ihnen zeigen können. Ich bin hingegangen, was angehört und der schauen Sie, Hedgefonds A hat 8,5% Ertrag und die letzten Jahre hat der B und 9,75 und das erwartet 10% und was. Und jetzt habe ich gesagt, und haben Sie was mit 400%? Die haben mich angeschaut, als würde man anders sperren können. Sonst sind wir gesagt, das ist ein Totalsparbuch, nicht? Das ist natürlich keine Provision, das ist klar. Nicht? Aber ich habe gesagt, nein, Moment, Kapitalsparbuch, okay. 4,5%, 4 Jahre, mache ich. Wollen Sie nicht? Nein, mache ich. Ich sage Ihnen aber nicht mehr. Ich habe das gesagt, was man gesagt hat. Und hat sie geschaut, naja, so aus, her damit, mache ich. Und so hat sie jetzt geschaut. Wieder das abgelaufen war, dann komme ich wieder anrufen, mit Datenschutz natürlich versehen, ja, dass sie zufällig sind, dass da Geld da ist. Und bin zugegangen, hat sie mir gesagt, ja, das war das fantastische Kapitalsparbuch zu geben. Und eine Frage. Ich muss mich weiter beraten. Was ist denn aus den Hedgefonds geworden und dem ganzen Zeug? Wird dann einen knallroten Schädel kriegt. Das hat ja keiner wissen können, so wie sehen Sie. Als Christ brauche ich nicht alles wissen, wie man das sagt. Dass das so ist, dann haben die danach. Dann kümmere ich nicht darum, was war, wer besser, wenn was. Das war der alles weg gewesen. Ja? Ich wollte das sagen. Und der Buchholz, und das hat nicht bewirkt. Und die Tanne hat sehr blöd aus der Rest geschaut. Schön.
Danke für das Zeugnis. Sehr schön.
Ja, gibt es sonst noch Fragen, Anregungen? Was bei mir besonders hängen geblieben ist, war das mit dem Stolz. Also das ist sicher ein Hauptproblem, speziell für uns Männer, dass der so viel verhindert und hängt. Also, dann muss ich oder müssen sich einige die arbeiten. Aber das war sehr gut, also was uns eigentlich von der Quelle trennt oder was auf der Quelle liegt. Ja.
Klar, das berührt so
etwas. Wenn nichts sprudelt, dann ist es mühsam oder schwer.
Ja, das hängt viel auch mit dem Selbstbild zusammen.
Dass man etwas, das sagen wir Männer,
wir Männer halt, was wir dürfen leisten, was machen, keine Schwäche zulassen.
Und dem leiden wir
sich. Und da eben sich immer vor Augen zu halten, dass die großen Männer Gottes wie Paulus, ne, der ganz bewusst diesen Namen wählt, Paulus, der Kleine, ja, und der eben sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, ne, damit die Kraft Christi auf mich kommt, weil er konkret die Erfahrung macht, es gibt eine Stärke, ne, dass seine Stolz sozusagen, es sind die Gemeinden, ne, die der Herr durch ihn gründet oder wie er das ja auch schreibt. Ne? Ihr seid mein Stolz. Ne? Oder das ist das, was der Herr durch ihn tut. Ne? Und das, diese Erfahrung, ich meine, die steht natürlich denn dahinter. Ne? Das muss man gespürt haben, wie sie das jetzt auch erlebt haben. Ne? Dass sie nach dem Motto, ich habe da ein Wort gehört, das umgesetzt und erfahren, das ist eine Wahrheit. Ne? Und, Und einfach zu sehen, okay, und in diese Logik einzutreten. Also es ist keine Schwäche um der Schwäche willen, sondern es geht ja um eine Kraft und eine Stärke, aber die eben woanders herkommt. Und da zu merken, das ist nicht etwas, was mich mir selbst entfremdet, sondern was mich zu meiner Person, zu mir kommen lässt, zu meiner tiefsten persönlichen Berufung. Das ist ja das Tolle in unserem Glauben, dass in der Beziehung durch den Herrn wir total wir selbst werden. Weil wir sind ja eben aus Gott geschaffen und auf ihn hin. Das heißt, nur in dieser Beziehung zum himmlischen Vater, zu Gott, können wir eigentlich unsere tiefste persönliche Berufung entdecken. Da kriegen wir sozusagen diesen Zugang zu diesem tiefsten Code, ja, der in uns ist, ja, dieser Berufung, die in uns gelegt ist. Und nur aus dieser Beziehung heraus kommt das zum Tragen. Und sich dessen eben immer mehr bewusst zu werden, weshalb das so wichtig ist, in dieser lebendigen Beziehung zu stehen. Weil dann erst kommt das voll zum Tragen und ich werde wirklich ich selbst. Das sehen wir ja in den Heiligen, deswegen sind für uns die großen Vorbilder, das sind Menschen, die haben sich total vom Geist Gottes ergreifen lassen, sind total sie selbst geworden und Gott hat durch sie unglaubliche Sachen machen können. Wie die Mutter Teresa zum Beispiel, ist das immer so ein berühmtes Beispiel, aber diese 1,50 Meter kleine Frau aus Albanien da, ein Nichts und ein Wahnsinn und genau. Achso, ja, Albanien. Ich glaube Albanien. Okay. Albanerin, okay. Eine Albanerin. Gut. Auf jeden Fall, die immer, ne, ist klar, da hätten sich auch viele lustig gemacht, ne, mit ihrem Rosenkranz immer, wo sie sagt, sie hält sich am Rockzipfel der Mutter Gottes fest und die sich dann führen lässt vom Geist Gottes, unglaublich, da in Beirut, eingeschlossene Kinder und sie sagt, ich möchte da jetzt zu diesem Waisenhaus die Kinder da rausholen und da wird gebombt und geschossen. Ja, das geht ja nicht, das ist ja Kriegszustand. Und sie sagt, ja, der Herr hat mir versprochen, morgen ist Waffenstillstand. Und so war es dann auch. Und dann hat sie die Kinder rausgeholt und dann, nachher ging es leider dann weiter da mit den Schießereien, aber immerhin die Kinder waren gerettet. Ne? Und einfach, klar, aus dieser lebendigen Beziehung mit dem Herrn, dann zu handeln und sich führen zu lassen und plötzlich das etwas in Bewegung kommt, das eben unvorstellbar schön ist.
Ja, ja, nochmal vielen Dank.
Ja.
Gut, ich habe noch ein paar Abkündigungen. Ich hoffe, die Aufnahme ist geglückt. Schauen wir mal.